schauen. Aber zuerst vielleicht die Frage an euch. Was kommt dir in den Sinn, wenn du an Freiheitskämpfer denkst? Was kommt dir in den Sinn? Laut ausrufen.
Geronimo.
Che Guevara. Der Tell. Genau. Also an Tell bin ich auch gekommen. Und als alter Hippie ist natürlich der Che Guevara Pflicht. Ich habe noch ein paar andere, so wie ist es mit dem Nelson Mandela. Für die älteren Semester vielleicht noch ein Begriff, der Mahatma Gandhi, seinem weitgehend Waffen- oder gewaltlosen Kampf in Indien. Die Jüngeren sind filmisch geprägt, vielleicht mehr. Das wäre der Spartakus und eben, wir haben es gehört, der William Wallace von Mel Gibson, Braveheart, unvergesslich in der Filmgeschichte. Und wenn wir so an Freiheitskämpfer denken, da kommen es heroische Kampfszenen, Blut, das fließt und Geschrei von vielen Leuten und Menschenmengen, wehen die Fahnen sind. Also, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber das ist so das, was man denkt. Und zuvorderst vorne leider Heros, eben der Freiheitskämpfer, der dort steht. Wie sieht es mit dem Freiheitskämpfer aus? Jesus als Freiheitskämpfer. Zur Freiheit hat Christus uns befreit. Bleibt daher standhaft und lasst euch nicht wieder unter das Joch der Sklaverei zwingen. Das Bild, das ich das zuerst mal sehe, ist ein Cover von einem Buch. Hat mir zuerst ein bisschen Mühe gemacht. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Aber es ist ein Bild vom Freiheitskämpfer Jesus. Es ist ein Bild vom Buch, das auf moderne Art Christus in einer Comicform der jungen Generation nachbringen. Sehr spannend. Bei Jesus ist vieles ganz ähnlich und vieles ganz anders gewesen als bei den Freiheitskämpfen, die wir vorher angeschaut haben. Es hat auch Menschenmenge gegeben, es hat auch Geschrei gegeben, es ist auch Blut geflossen, aber es hat auch Unterschiede gegeben. Wenn wir das vergleichen miteinander, so bei den weltlichen Freiheitskämpfen, da wird mit Waffen und Gewalt und Macht und eben Geschrei, Menschenauflauf, wird gekämpft. Es wird geschaut, dass das Blut von den Finden fließt, damit es der Ruhe gibt. Und das, was man herbringt, ist eine Freiheit, die äußerlich ist. Vielleicht politisch oder gesellschaftlich, militärisch, sozial. Das ist das, was man dafür kämpft. Bei Jesus sind Kampfmittel so ganz anders. Das ist Liebe und Gnade und Demut. Und das Blut, das fließt, ist freiwillig zu eigenen, damit nicht das andere fließt. Im Gegenteil, sogar dort, wo dem mal anderes Blut ist geflossen, das vom Find, das nicht gefangen hat, hat er geheilt. Und er hat in eine innere Freiheit geführt, oder führt immer noch, in eine innere Freiheit, die unabhängig ist von all den äußeren Umständen. Das ist die Freiheit, die uns Jesus schenkt. Und die Freiheit wollen wir heute anschauen miteinander. Aber bevor wir reinsteigen, vielleicht klingt es blöd, aber könnte es sein, dass es Menschen gibt, die die Freiheit gar nicht wollen? Die vielleicht auf der Flucht sind, wie der Mann, der schlussendlich von seinem Freispruch nie gehört? Oder vielleicht sogar Leute, die die Freiheit kennen, aber gleich nicht wollen. Wir werden sehen, dass es so Leute gibt. Und ich bin überzeugt, nicht nur dann zumal in Galatien hat es so Leute gegeben, sondern die gibt es noch heute. Wenn wir uns mit der Freiheit, die Jesus schenkt, befassen, dann müssen wir eigentlich den ganzen Galaterbrief anschauen. Wir müssen den ganzen Galaterbrief lesen und ja das auch wieder gemacht, am Stück den ganz gelesen und gemerkt, wie lieb mir der Brief ist und wie wunderbar, dass da der Paulus etwas ganz Wichtiges tut entfalten. Darum leset da den Brief, vielleicht habt ihr auch schon das Handout genäht, die Ermutigung auch drauf, leset den Brief mal, vielleicht jeden Tag ein Kapitel oder ganz am Stück, es lohnt sich. Und wenn ihr das Handout in den Finger habt, seht ihr vielleicht auch, dass wir heute werden dreifache Freiheit anschauen, wo wir im Galaterbrief sehen können. Das erste ist die Freiheit von der Schuld. Eigentlich können die Menschen wie in zwei Gruppen teilen. In die Menschen, die wissen, was Sünde und Schuld in ihrem Leben ist, und die Menschen, die es nicht wissen. Mir fällt es immer wieder auf, wenn ich in Gespräch bin mit Leuten, die jetzt nicht bei uns ein- und ausgehen. Und wenn wir dann so im Gespräch sind, irgendwie locker, flockig, irgendwann mal kommt der Beruf zum Thema und dann sage ich, ja, ich bin Pfarrer von einer Freikirche, und dann sackt die Stimmung schon mal um 50%. Und dann kommen so Sprüche oder so Antworten wie, ich bin nicht so häufig in der Kirche, aber ich bin eigentlich ein guter Mensch, ich mache es ja eigentlich lieb. Der Walter Lütti, ein Pfarrer, der früher zu Basel gewirkt hat, ganz ein toller Prediger und Theologe, er hat gesagt, wenn er so eine Antwort bekommt, da hört jedes Gespräch auf. Mit solchen Leuten hat selbst Jesus nichts anfangen können. Er lässt die 99 gerechten Schafe in der Wüste ihrer Selbstgerechtigkeit zurück. Eine absolute Tragödie. Tragödie, kein Gewissen zu haben. Nichts zu sehen, was Schuld im Leben ist. Damit auch keine Angst zu haben vor dem Gericht von Gott. Nicht sehen, was in der Zukunft vor ihm steht, führt direkt oder zieht direkt in die Hölle, zieht direkt in die absolute Verlorenheit. Und was gibt es Schlimmeres? Was kann es für eine schlimmere Tragödie für einen Menschen geben, wenn die Zukunft nicht zu haben? Furchtbar. Wenn Jesus uns frei macht von Schuld, dann heisst es nicht, dass wir sündenlos sind, das werden wir in der Ewigkeit haben. Es heisst auch nicht, dass wir die Schuld gar nicht mehr sehen. Dass wir können sagen, wir können unseren Gott geben, er vergibt sie uns, und dann wissen wir gar nicht mehr, was Schuld ist. Im Gegenteil, je ernster ich mit Jesus unterwegs bin, je mehr ich ihn in meinem Leben mit einbeziehe, umso grösser sehe ich meinen Dreck am Stecken, umso mehr sehe ich dort, wo ich falsch bin. Ich lese im Moment ein Buch, ein altes Buch von Charles Sheldon, es heisst «In seinen Fußstapfen». Sein Sohn hat, scheint, ich habe selber noch nicht nachgeschaut, sein Sohn hat scheint aus dem raus die Bewegung «What would Jesus do?» «Was würde Jesus tun?» gestartet. In diesem Buch geht es darum, dass ein Pastor durch ein spezielles Ereignis dazu kommt, dass er sagt, er möchte bei jeder Entscheidung, egal was die Konsequenzen sind, zuerst fragen, Jesus, was machst du, und dann genau das tun. Und er bringt das der Gemeinde und das gibt Veränderung. Und ja, bei mir, ich meine, ich kenne das WWJT schon lange, das hat irgendwann mal, glaube ich, in den 80er Jahren oder 90er Jahren gestartet, bei uns rum. Das war mal so gross mit diesen Bändeln und so. Das gibt es heute noch, das ist eine gute Sache. Aber ich habe das gekannt und gefunden, ja, mal mache ich eigentlich bei den grossen Entscheidungen und so. Und plötzlich, als ich mich jetzt wieder neu damit befasst habe, gemerkt, wie ich in ein bequemes Leben hineingewechselt bin und wie ich nicht mehr so auf Jesus geschaut habe und ihn nicht mehr so integriert habe. Und immer noch nicht tue. Ich habe plötzlich gemerkt, wie wenig, dass ich nicht sehe, wo ich Schuld auf mich lade. Wie will Jesus gar nicht erst fragen. Und das Erschreckende ist, wie es Situationen in meinem Leben gibt, wo ich die Frage, was würde Jesus tun, gar nicht will stellen. Und ich plötzlich merke, muss ich jetzt das auch noch? Und je mehr das ich tue, umso mehr erkenne ich aber, wie viel Schuld, dass ich habe. In was für einer Situation, dass ich bin. Und die Situation hat uns Jesus vor Augen geführt in einem Gleichnis in Matthäus 18. Und das Gleichnis fängt an mit dem Himmel ist es wie mit einem König, der mit den Dienern, die seine Güter verwalteten, abrechnen wollte. Gleich zu Beginn brachte man einen vor ihn, der ihm 10.000 Talente schuldete. Wenn wir hören 10'000 Talente, denken wir, ja gut, was ist das schon? Heute haben wir ja Banken, die Milliarden Schulden haben. Also das ist ja Nasenwasser. Das zahlt man aus dem Portokässeli. Die 10'000 Talente, die der Diener oder Knecht schuldet, sind, wenn wir das umrechnen, auf einen Jahreslohn von damals einem Diener oder Knecht, sind das rund 164'000 Jahreslöhne. Stell dir mal die Situation vor. Das ist kein Ende. Der Mensch hat unmögliche Chancen, seine Schuld zu zahlen. Der kann noch so viel tun, der kann seine ganze Lebenszeit kann er investieren, um die Schuld abzuzahlen, und dann hat er nur noch 163'930 Jahreslöhne, die er schuldet, oder was? Er hat keine Chance. Und in dieser Situation bist du, in dieser Situation bin ich. Wir haben keine Möglichkeit, unsere Schuld abzuzahlen. Und dann kommt das, wo der Mann, der da auf die Flucht gegangen ist und seinen Freispruch nie gehört, wo ganz ähnlich ist bei uns. Heute sind viele Menschen auf der Flucht vor Gott, weil sie dieser Konfrontation aus dem Weg gehen wollen. Gott, ich bin schuldig und ich kann nichts dazu tun, um das loszuwerden. Ich habe den Tod verdient. Viele Menschen sind auf der Flucht vor dieser Begegnung. Und bei den Christen in Galatien etwas anderes passiert. Jetzt sind nämlich Menschen gekommen, die gesagt haben, also ich habe eine Idee, wie du die Schuld abtragen kannst. Du musst nur das und dieses und jenes Gesetz halten und dann bist du frei, dann wird deine Schuld bei Gott kleiner, dann wirst du sie los, dann kannst du sie ausgleichen. Und genau in dieser Situation hat der Paulus den Galaterbrief geschrieben. Und er zeigt zuerst auf die Situation, die Jesus in seinem Gleichnis zeigt, nämlich, dass wir absolut keine Chance haben, um unsere Schuld zu kompensieren. Sogar wenn wir die weltliche Schuld tragen, wenn der Mann ins Gefängnis wäre. Und wir haben bei uns jetzt jemanden, der mehrere Jahre im Gefängnis war. Das ist eine harte Zahlung von einer Schuld. Aber das ist nur die menschliche Komponente. Die geistliche Schuld können wir nicht loswerden, weil wir haben keinen Gummi, wo wir das ausradieren können. Vielleicht kennst du die Situation. Du bist mit jemandem im Gespräch, es erhitzt sich, es geht hin und her und irgendwann mal so wrusch, rutscht ein Wort oder ein Satz raus und noch was auf der Lippen ist, denkst du, ich könnte es doch zurücknehmen. Kennst du die Situation? Ich kenne sie bei mir. Aber es gibt nichts. Ein Wort kannst du nie zurücknehmen. Wenn es das ist, ist es das. Und du kannst nachher noch so relativieren und sagen, ich habe es nicht so gemeint, es tut mir leid und alles. Es ist das. Es gibt kein Gummi, das das wegbringt. Kein menschlicher Gummi. Wir können es dann probieren. Wir können es probieren, bei dem, dass wir vielleicht versuchen, irgendwie Regeln aufzustellen, die wir erhalten müssen. Wir können es auch probieren, wie es die Leute in Galatien probiert haben, indem sie angefangen haben, Gesetze wieder einhalten. Aber Paulus zeigt uns deutlich auf, das, was Jesus schon gezeigt hat. Wenn wir das Gesetz einhalten, damit das nicht passiert und damit wir so nicht Schuld auf uns laden, dann geht es nur, wenn wir das gesamte Gesetz halten. Alle 613 Gebote. Und zwar vollumfänglich, jeden Tag, jeden Moment. Und da scheitern wir. Das schafft keiner. Der Paulus zeigt uns auf, wir schaffen es nicht. Wir sind in dieser verlorenen Situation. Und dann verweist er mit grossen Buchstaben, wenn wir den Schluss vom Galaterbrief nehmen, sogar in wortwörtlich grossen Buchstaben, weisen darauf hin, hey, aber Jesus hat die Schuld gezahlt. Er nimmt sie für dich. Er zahlt die 164'000 Jahreslöhne für dich. Er zahlt es. Er hat es mit seinem Blut am Kreuz gezahlt. Da ist das Blut geflossen für den Freiheitskampf, damit du Freiheit hast von deiner Schuld. Also du kannst entweder in der Schuld, in der Gefangenschaft vom Tod bleiben und dich in die Hölle ziehen lassen, oder du kannst zum Kreuz kommen. Jesus deine Schuld bekennen und seine Vergebung erfahren. Und das darf auch mehr sein als 164'000 Jahreslöhne. Jesus hat gesagt, er vergibt jede Schuld. Wilhelm Busch hat zu dieser Wahrheit gesagt, und wer mir das nicht glaubt, der wird am jüngsten Tag sehen, dass ich recht habe. Ja. Das ist die Befreiung von der Schuld und das ist die grösste Freiheit, die wir je haben in diesem Leben und auch die Grundlage für alles andere. Als ich das zuerst mal erlebt habe, 1988, ich habe wortwörtlich gespürt, wie mir der Rucksack ab den Schultern genommen wird. Ich habe das körperlich gespürt, wie ich über 20 Jahre Schuld gefüllt habe in den Rucksack hinein. Und ich gebe mir alle Mühe, dass ich den Rucksack nie mehr nur ansatzweise so voll lassen werde, sondern jeden Tag wieder an das Kreuz gehen und sagen, Jesus, ich brauche deine Vergebung. Ich habe Schuld auf mich geladen. Weil ich mache es leider auch. Das ist die erste Freiheit. Die Freiheit von Schuld, die Jesus am Kreuz hat gezahlt. Und er für uns hat auf sich genommen. Damit du und ich Freiheit haben können. Die zweite ist die Freiheit der Menschen. Wenn jetzt der Galaterbrief ein Musikstück wäre, dann wäre die Freiheit von der Schuld, das wäre so die Baseline. Das, was alles andere darauf baut. Und die Freiheit von den Menschen, das ist die Melodie oben drüber. Der Paulus beschreibt, wie er das gelebt hat. Im 10. Vers vom 1. Kapitel schreibt er beispielsweise, wenn ich noch Menschen gefallen wollte, wäre ich nicht ein Diener Christi. Oder 6 Vers später, als Gott mir nun seinen Sohn offenbarte, mir ganz persönlich, gab er mir den Auftrag, die gute Nachricht von Jesus Christus unter den nicht-jüdischen Völkern zu verkünden. Daraufhin holte ich nicht erst den Rat von Menschen ein. Der Paulus zeigt, dass er sein Denken, sein Handeln, sein Reden nicht von Menschen abhängig macht, in dem, dass er sich nicht lassen bestimmen von Menschen. Wir sehen an anderen Stellen, wie der Paulus sehr wohl den Rat von Menschen holt und sein Verständnis abgleicht mit Menschen. Aber seine primäre Frage ist nicht, oh, was denken echt die anderen? Bei mir daheim habe ich das bängisch gehört als Kind, oder als Jugendlicher vor allem, mit so langen Haaren. Ja, was denken jetzt Nachbarn, wenn du so rausgehst und wenn du die Kleider drehst oder wenn du so laut Musik los ist? Oder ich, der gerne bei offenem Fenster an Trompete gespielt. Ja, was denken echt die anderen? Aber ich darf, wenn es dir vielleicht ähnlich schon ergangen ist, sagen, wir sind in guter Gesellschaft. Es hat eine Zeit gegeben, wo die Gesellschaft verlangt hat, dass man sich von Jesus distanziert. Das erste Mal wirklich deutlich ist das Worte, wo Jesus gefangen genommen wurde. Und er hat so einen gegeben, der gesagt, hey, ich bin dein Nachfolger oder ich bin mit dir unterwegs. Wo er aber dann gefragt ist worden, du gehörst doch nicht zu diesem. Er sich, was denken denn die anderen, gebeugt hat und gesagt hat, nein, ich kenne den nicht. Der Petrus, der so mutig war, das war ja kein Feiginuss, also der war der mutigste, der ist raus aus dem Boot, aufs Wasser. Der Petrus war der, der immer als erstes die richtige Antwort geben und Jesus zeigen, was für ein feuriger Jünger das er ist. Es war auch der Petrus, der das Ohr abgehauen hat vom Soldat, wo Jesus wieder geheilt hat bei seiner Gefangennahme. Ich kenne ihn nicht. Auch heute ist der Gesellschaftsdruck manchmal so gross. Nicht zu Jesus zu gehören. Gestern haben wir das deutlich gespürt beim Marsch vom Leben. Wie handle ich da? Dort sind wir eine Menge gewesen, das war einfach gewesen gestern. Aber wenn ich allein bin? Im Galaterbrief lesen wir, wie der Paulus der Petrus zurechtweist, weil der Petrus wieder in ein ähnliches altes Schema geheilt ist. Als er nämlich in Antiochien war und dort unter den Heiden, unter den Nicht-Juden gelebt hat, etwas, was für einen Juden eigentlich nicht zugestattet ist, sind Judenchristen von Jerusalem gekommen und dann hat der Petrus sich von allen Heiden wieder zurückgezogen und so da, wie wenn er immer als Jude hat gelebt. Und der Paulus hat ihn auf die Schärfste verurteilt, weil er sich genau dieser Menschenfurcht hat untergeordnet, dem, was denken echt die anderen? Und wenn wir zwischen den Zielen ein bisschen schauen, dann hören wir so richtig raus, wieso hast du Angst vor deinen Geschwistern? Wieso dienst du den Menschen und nicht Gott? Gott hat dich doch dort hergestellt. Wir sehen, und darum dürfen wir Petrus in keiner Art und Weise verurteilen. Wir sehen, dass der Petrus aber die Freiheit der Menschen auch kennt. Leset mal die Pfingstpredigung, wie es dazu gekommen ist. Oder ein bisschen später, wo der Petrus mit dem Johannes zusammen gefangen genommen wird und vor einen hohen Rat gestellt wird. Und wenn es mal Menschen gegeben hat in dieser Zeit, die wirklich Respekt konnten einfordern konnten, Respekt hatten, respektiert sie waren, gewürdigt sie waren, Leute, die Autorität hatten, dann war es der Hohe Rat. Und als der Hohe Rat fordert von Petrus und von Johannes, sie dürfen nicht mehr von dem Jesus predigen, dann antwortet der gleiche Petrus in der Freiheit von Menschen, man soll Gott mehr gehorchen als den Menschen. Wenn ich sage, wir lesen, dass wir frei sein sollen, von Menschen. Da geht es nicht darum, dass wir zu selbsternannten Propheten werden, die das Gefühl haben, wir haben die Wahrheit mit den Löffeln verwünscht und sind die Einzigen, die sie gepachtet haben und alle anderen haben uns nichts zu sagen. Es geht darum, dass wir uns, unseren Wert, unsere Würde, unser Sein, aber auch unser Reden, unser Denken, unser Handeln nicht von der Meinung und von der Aktion, Reaktion von unseren Mitmenschen abhängig machen. Wir sollen liebevoll und rücksichtsvoll mit unseren Mitmenschen umgehen. Um das geht es gar nicht. Das Gebot der Nächstenliebe ist absolut klar. Aber wir werden nicht definiert davon, was andere von uns halten. Wir sollen frei sein davon. Wir sollen frei sein von Menschenfurcht. Wir sollen frei sein davon, es allen recht zu machen. Wir sollen frei sein davon, uns abhängig zu machen, unseren Wert abhängig zu machen, was der andere über mich denkt oder wie der andere mich sieht. Was mich in der letzten Zeit sehr stark nachgekommen ist, dass wir gerade im christlichen Umfeld das müssen in Anspruch nehmen. In den letzten Monaten bin ich zum Teil über Medien, vor allem aber auch über Menschen, die zu mir gekommen sind mit Sachen, die an sie hergetragen wurden, mit Theologien, Lehrmeinungen, die an sie hergetragen wurden, konfrontiert waren, die genau wieder so ein Joch vor Sklaverei enthalten hat. Dass sie so lehren, wie beispielsweise wir Christen müssen den Sabbat am Samstag halten, und zwar wirklich von Sonnenuntergang bis bis wieder Sonnenuntergang. Und wenn wir machen es nicht, dann werden wir nicht in die Ewigkeit zu Gott kommen. Oder so Lehrmeinungen wie, wenn wir die christlichen Feiertage halten, wie wir sie heute haben, dann sind wir Götzendiener, wir müssen die jüdischen Feiertage feiern. Oder bis hin, wir müssen nach Israel auswandern, wenn wir das nicht tun, werden wir nicht mit dem Volk von Gott gerettet. Es gibt noch viele andere so Joch, wo Menschen anderen Menschen auferlegen wollen. Und wenn an die so eine Lehrmeinung kommt, wenn irgendjemand kommt mit so einer Theologie, dann prüf es. Unbedingt. Prüf es. Prüf es anhand von der Bibel. Prüf es und behalte das Gute, sagt Paulus. Aber prüf es vielleicht gerade anhand zuerst mal vom Galaterbrief. Gerade vielleicht von dem Vers da, zur Freiheit hat Christus uns befreit. Bleibt daher standhaft und lasst euch nicht wieder unter das Joch der Sklaverei zwingen. Es ist für mich erschreckend, wie viel Kind von Gott verführerisch und verwirrend, teilweise mit massiv biblischen Texten untermalt, wieder gefangen geführt werden. Es ist wie in Galatien. Und zu denen, die so Lehrmeinungen aufbauen und auf andere legen wollen, nicht zu denen, die sie hergetragen werden, zu denen, die sie anderen auferlegen wollen, kann ich nur mit dem Paulus sagen, Wenn euch jemand ein Evangelium verkündet, das im Widerspruch zu dem Evangelium steht, das ihr angenommen habt, sei er verflucht. Ihr Lehre habe keinen Platz. Darum prüf. Prüf, wenn so eine Lehrmeinung auf dich zukommt. Und prüf sie zuerst durch die Sieb vom Galaterbrief. Und wenn sie dort durchkommt, dann prüf sie anhand vom Rest der Bibel. Fröhlich und freudig und interessiert. Nimm Geschwister dazu, das ist gut. Aber wenn sie durch diesen Vers nicht durchkommt, dann wirf sie weg und denk nicht mehr darüber nach. Und die dritte Freiheit ist die Freiheit von der Macht von der Sünde. Im 5. Kapitel lesen wir, Geschwister, ihr seid zu Freiheit berufen, doch gebraucht eure Freiheit nicht als Vorwand, um die Wünsche eurer selbstsüchtigen Natur zu befriedigen. Im Übrigen ist klar ersichtlich, was die Auswirkungen sind, wenn man sich von der eigenen Natur beherrschen lässt. Sexuelle Unmoral, Schamlosigkeit, Ausschweifung, Götzendienst, okkulte Praktiken, Feindseligkeiten, Streit, Eifersucht, Wutausbrüche, Rechthaberei, Zerwürfnisse, Spaltungen, Neid, Trunkenheit, Fressgier und noch vieles andere, was genauso verwerflich ist. Das sind Gefangenschaften. Und von diesen Gefangenschaften will ich Jesus frei machen. Und das geht so, wenn ich mich zu Jesus bekenne, zu ihm bekehre, und billiger geht es nicht, es braucht den Weg ans Kreuz und auf die Knie vor dem Kreuz. Aber es geht auch nicht billiger, weil das Kreuz ist mit dem kostbarsten Blut gezahlt. Wenn ich so mich zu Jesus bekehre, dann kommt Gott mit seinem Geist in mich. Er lebt in mir. Und der Geist von Gott bewirkt einen Richtungswechsel. Ein Wechsel weg von der Sklaverei zur Sünde in die Freiheit von der Sünde. Nicht in die Sündenlosigkeit in diesem Leben, das schaffen wir nicht. Aber wir sind nicht mehr Sklave von der Sünde. Wir sind nicht mehr unter ihrer Macht, sondern wir stehen im Kampf mit der Sünde. Wir haben Mahatma Gandhi gesehen. Als er studiert hat, war er Untertan vom britischen Empire gewesen. Weil er in England studiert und er war Inder. Das war englisches Gebiet. Als er zurück ist, hat er eine Anstellung genommen und war Untertan vom britischen Empire. Von dem an, als er zum Widerstand aufgerufen hat, war er nicht mehr Untertan, sondern im Widerstand, im Kampf zum britischen Empire. Oder noch schöner gesagt, die Geschichte von Simson. Der Simson, der gefangen wird, von den Philisten gefesselt wird und sie lachen darüber, jetzt haben wir den stärksten Mann verwünscht. Das Böse lacht, wenn es ein Kind von Gott gefangen nehmen kann. Aber dann, als er zu sich kommt und der Geist von Gott über den Simson kommt, dann verreist er die Ketten, dass sie runterhängen wie Bindfäden. Das ist das Wirken vom Heiligen Geist. Und Gott schenkt uns für das eine Waffenrüstung für den Kampf, wo wir Tag für Tag ergreifen können. Im Epheser, im 6. Kapitel, liest ich, was das umfasst. Und das ist die Waffenrüstung, die Gott selber braucht. Und er kämpft den Kampf mit dir, in dir, durch dich. Und wenn jetzt da steht, man soll standhaft bleiben in dieser Freiheit. Das eine ist zu ergreifen, aber dann noch drin bleiben. Was brauchen wir da dazu? Selbstbeherrschung. Geduld. Treue. Ich glaube auch Frieden und Freude, weil sonst ist es sehr zermürbend. Und was ist das? Es ist nichts anderes als die Frucht vom Geist. Wo übrigens geht unmittelbar nach der Stelle, wo ich gelesen habe, kommt. Die Frucht vom Geist, wo ist der Geist von Gott Tag für Tag in vollem Ausmaß zur Verfügung gestellt. Wir dürfen es einfach ergreifen. Und für das sollen wir fest in der Beziehung zu Jesus stehen, weil dort hören wir, dort erleben wir was die Wahrheit ist, die wir für unser Leben brauchen, was das aufzeigt, wo wir im Kampf stehen, was aufzeigt, wie wir den Kampf auch führen können. Und darum sagt Jesus so: Wenn ihr in meinem Wort bleibt, seid ihr wirklich meine Jünger. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Wen der Sohn frei macht, der ist wirklich frei. Zur Freiheit hat Christus uns befreit. Bleibt daher standhaft und lasst euch nicht wieder unter das Joch der Sklaverei zwingen. Frei von Schuld, frei von Menschen, Menschenfurcht, frei von der Macht von der Sünde. Zu dieser Freiheit bist du berufen. Zu dieser Freiheit hat Jesus befreit.